Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Russland stoppt Gaslieferungen nach Bulgarien und Polen. Die EU-Kommissionspräsidentin spricht von Erpressung.
But it comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to try to blackmail us. This is something the European Commission has been preparing for with member states and international partners. Our response will be immediate, united and coordinated.
Die Kommission sei darauf vorbereitet gewesen, sagte Ursula von der Leyen, dass Russland diese fossilen Brennstoffe stoppt und die EU lasse sich nicht erpressen, man handele gemeinsam. Und auch der Ministerpräsident von Bulgarien spricht von Erpressung. Der geht sogar noch einen Schritt weiter verbal und nennt das Ganze organisierte Kriminalität. Wenn der russische Staatskonzern Gazprom jetzt seine Lieferungen an Polen und Bulgarien einstellt, was ist denn dann mit Deutschland? Immerhin liefert Russland 35% Erdgas an uns. Alles auf stabilem Niveau, sagt das Wirtschaftsministerium. Ob uns das trotzdem treffen könnte, wie die Politik darauf reagiert, das gucken wir uns an. Genauso wie die Waffenlieferungen, Panzer, die Deutschland jetzt der Ukraine geben will. Dafür gibt es viel Zustimmung, aber auch Stimmen, die das ablehnen, weil sie sagen, das ist nicht der richtige Weg. Diese Haltung vertritt unter anderem Johannes Fahrweg, der ist Politikwissenschaftler.
Und in der Sicherheitspolitik haben wir selten Situationen, wo es ein hundertprozentig richtig oder hundertprozentig falsch gibt. Aber in der Abwägung der Möglichkeiten und der Eskalationsszenarien bin ich am Ende doch gegen weitere Waffenlieferungen, weil ich der Auffassung bin, dass es diesen Konflikt nicht löst, sondern eigentlich nur verlängert.
Kann man drüber streiten? Haben wir auch gemacht. Ein bisschen zumindest. Im Update-Podcast vom 27. April. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Russland liefert kein Gas mehr an Polen und Bulgarien. Der russische Staatskonzern Gazprom gibt als Begründung an, beide Länder würden nicht in Rubel bezahlen, obwohl Russland ja nur noch die eigene Währung akzeptieren will. Auch Deutschland weigert sich, in Rubel zu zahlen. Was heißt das jetzt also für unsere Gaslieferungen aus Russland? Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Wie hat denn die deutsche Regierung bisher auf diese Meldung reagiert?
Also ich würde sagen, mit deutlicher Sorge, aber nicht panisch. Die schärfsten Worte gab es dazu von Frank-Walter Steinmeier, der ist Bundespräsident, streng genommen natürlich nicht Teil der Bundesregierung, aber der hat sich bei seiner Reise in die Slowakei geäußert. Der hat gesagt, das ist ein Regelbruch durch Russland. Er hat sogar gesagt, es ist ein Erpressungsversuch, den man nicht so einfach hinnehmen darf. Ganz so scharf hat sich dann der Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittag in Berlin nicht ausgedrückt. Der hat es eher nüchtern betrachtet, hat gesagt, das zeigt einmal mehr, dass man sich auf Russland als Energielieferant auf Dauer eben nicht verlassen kann, hat nochmal darauf hingewiesen, diesen Kurs, den man eingeschlagen hat, Ausbau der Erneuerbaren, Diversifizieren der Gaslieferländer, da sehe man sich auch ein weiteres Mal bestätigt.
Also panisch nicht, aber durchaus ernst zu nehmen, das, was da aus Russland kommt, beziehungsweise was eben jetzt nicht passiert, keine Gaslieferung mehr. Was wäre denn jetzt, wenn Deutschland das auch betreffen würde? Was für Folgen könnte so ein Stopp haben?
Ich glaube, das ist ein Schritt, den man im Moment noch nicht ganz konkret sieht. Zumindest habe ich Robert Habeck, der hat heute Nachmittag eine Pressekonferenz in Berlin gegeben, genauso verstanden. Er hat gesagt, das, was jetzt mit Polen und Bulgarien passiert ist, ist erstmal kein Warnschuss für Deutschland. Er hat es damit begründet, dass zwar Polen und Deutschland innerhalb der EU den gleichen Sanktionen unterliegen, also was den Transfer von Geld an russische Banken angeht, aber da gibt es offensichtlich einen gewissen Spielraum. Und Polen hat sich für ein anderes Zahlverfahren als Deutschland entschieden. Klammer auf, bei Deutschland ist es dann so, hat er erklärt, da wird das Geld in Euro bzw. Dollar, so wie es die Verträge auch laut Bundesregierung vorsehen, an ein Konto der Gazprombank überwiesen und den Transfer in Rubel macht dann diese Bank quasi mit dem zweiten Konto. Die Polen, so Habeck, die haben gesagt, wir wollen diesen Schritt nicht gehen und waren damit auch bereit, quasi diesen Gaslieferstopp dann in Kauf zu nehmen. Für Deutschland sieht er das jetzt aber nicht sozusagen direkt vor der Haustür stehen.
Jetzt ist ja Gas die eine Seite, aber Deutschland bekommt ja auch Öl aus Russland. Aber davon seien wir eben nicht mehr so abhängig. Das hat Robert Habeck auch jetzt gesagt. Was hat sich denn verändert?
Also Robert Habeck hatte heute noch mal frische Zahlen dabei. Es gibt ja ganz zentrale Kennzahlen, die dieses Abhängigkeitsverhältnis von Deutschland zu Russland beschreiben, was die Energieimporte angeht. Wichtige Zahl ist jetzt seit heute die 35% des in Deutschland verbrauchten Gases kommen aus Russland. Das waren mal 40, also man sieht, wie es schrittweise runtergeht. Und 12% des in Deutschland verwendeten Öls kommen aus Russland. Da sieht man schon sozusagen eine gewisse Differenz. Und Robert Habeck war ja gestern in Polen, um da einen Deal Tja einzufädeln oder zu besprechen, sodass man eine wichtige Raffinerie in Brandenburg, in Schwedt, die zum Beispiel für den BER ganz wichtig ist, nicht aus Russland per Pipeline, sondern zum Beispiel per Schiff auch über Polen beliefern könnte. Das heißt, auch da arbeitet man daran. Man sieht es auch wie beim Gas, andere Lieferländer auch beim Öl. Und Robert Habeck hat gesagt, so ein Öl-Lieferstopp durch Russland, das wäre jetzt handhabbar und halt keine Vollkatastrophe mehr.
Okay, das heißt, Deutschland könnte sich einen Boykott von Öl vorstellen, aber nicht vom Gas?
Also grundsätzlich, und das hat Robert Habeck heute auch nochmal gesagt, dass man kann sich viel vorstellen, es wird aber trotzdem Folgen haben für die deutsche Wirtschaft. Also man sieht bei einem russischen Lieferstopp ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaftsleistung von 0,5 bis 6,5% könnte es haben. Das heißt, die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hängt auch am weiteren Verlauf des Krieges, auch der Gaslieferungen. Beim Gas ist es tatsächlich so, dass Gas auch für viele Industrieanwendungen verwendet wird. Das heißt, der Einsatz ist vielfältig als beim Öl. Und es kommt vor allem auch über die Infrastruktur, über die fest verbauten Pipelines. Also da hat man mit diesen verbliebenen 35% wirklich noch einen ziemlichen, tja, wie soll ich sagen, Berg von Arbeit vor sich.
Kein russisches Gas mehr für Polen und für Bulgarien. Welche Auswirkungen könnte das für uns haben? Infos dazu habt ihr bekommen von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bundesregierung hat gestern nach wochenlangem Streit doch erlaubt, deutsche Flugabwehrpanzer an die Ukraine zu liefern. Wir haben auch darüber berichtet hier in Deutschlandfunk Nova. Und auch das habt ihr mitbekommen, es gibt natürlich sehr viel Zustimmung für diese Entscheidung, aber eben auch sehr viel Kritik. Und jemand, der das kritisch sieht, ist der Politikwissenschaftler Johannes Fawig. Er ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Uni in Halle-Wittenberg. Grüße Sie, Herr Fawig.
Ich grüße Sie. Guten Tag.
Halten Sie es für falsch, Panzer an die Ukraine zu liefern?
Nun, in der Sicherheitspolitik haben wir selten Situationen, wo es ein hundertprozentig richtig oder hundertprozentig falsch gibt. Aber in der Abwägung der Möglichkeiten und der Eskalationsszenarien bin ich am Ende doch gegen weitere Waffenlieferungen, weil ich der Auffassung bin, dass es diesen Konflikt nicht löst, sondern eigentlich nur verlängert.
Aber was wäre dann eine Lösung? Beziehungsweise Sie sind ja jemand, der sich für eine diplomatische Lösung stark macht. Wie soll denn jemand wie der russische Präsident Putin, dessen Militär vor Kriegsverbrechen ja ganz offenbar auch nicht zurückschreckt, wie soll der mit Verhandlungen gestoppt werden?
Das ist natürlich extrem schwierig, aber wenn wir uns nochmal unsere Kriegsziele aus dem Westen gewissermaßen angucken, dann sehe ich eigentlich drei, die wir haben und haben sollten. Das erste ist, dass wir einen offenen Krieg mit Russland verhindern, der im Prinzip der Dritte Weltkrieg bedeuten könnte. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel ist natürlich, dass wir der Ukraine helfen, sich zu verteidigen und sich als Staat zu behaupten. Und das dritte ist auch aus übergeordneten Gesichtspunkten, dass wir Russland einen Preis für sein Verhalten vor Augen führen. Aber wir kriegen leider alle drei Ziele nicht gleichzeitig hin. Und wenn wir priorisieren, dann denke ich, sollten wir das erste Ziel, also der Vermeidung des Krieges mit Russland, den höchsten Wert einräumen. Und dann kann das nur zulasten der beiden anderen Ziele gehen. Und das ist unangenehm und, wenn man so will, schmutzige Realpolitik. Aber wenn man die Lage so bewertet, kann man eigentlich zu keinem anderen vernünftigen Ergebnis kommen. Und damit ist dieser Konflikt nicht gelöst. Aber vielleicht können wir ihn einfrieren. Und ich glaube, die denkbaren Verhandlungslösungen, die liegen eigentlich schon mehr oder weniger auf dem Tisch. Und da muss man jetzt mehr Energie reinsetzen, die auch umzusetzen.
Auf der anderen Seite, es gibt ja konstant Versuche der diplomatischen Vermittlung. Antonio Guterres zum Beispiel, der war erst gestern noch da, hat mit Lavrov, dem Außenminister, gesprochen, mit Putin selbst. Davor hat Erdogan versucht zu vermitteln. Es gibt Gespräche und Telefonate mit Macron, mit Olaf Scholz, mit dem österreichischen Kanzler. Am Ende ist es doch aber so, muss man zumindest jetzt erstmal noch konstatieren, das lässt Putin doch recht unbeeindruckt.
Ja, das ist richtig, aber zugleich lassen ihn die Waffenlieferungen ja auch offenkundig unbeeindruckt. Das heißt, diesen Gegensatz zwischen Diplomatie und Waffenlieferungen, das eine bringt nichts, das andere ganz viel aufzumachen, das ist nicht richtig. Nein, dieser Krieg wird am Ende nur durch eine politische Verhandlungslösung beendet und nicht durch Waffenlieferungen.
Was wäre denn dann die Lösung aus Ihrer Sicht? Sie haben ja gerade schon gesagt, eigentlich liegen da schon ein paar Sachen auf dem Tisch. Welche sind das denn aus Ihrer Sicht?
Ja, es zeichnet sich doch deutlich ab, dass die Ukraine einen Sonderstatus gewissermaßen bekommen muss. Das wird ein wie auch immer gearteter, neutraler, demilitarisierter Staat sein, der eben nicht eindeutig im westlichen Lager verankert ist. Und das gefällt mir auch nicht. Mir wäre viel lieber, dass es anders wäre, aber das ist nach realpolitischer Sicht die Lage der Dinge. Und das Zweite ist, dass wir akzeptieren müssen und auch die Ukraine wahrscheinlich akzeptieren muss, dass es Veränderungen an den Grenzen der Ukraine gibt. Und das öffnet natürlich ein Stück weit die Büchse der Pandora. Und das kann immer nur ein sehr eng definierter Ausnahmefall sein. Aber wer glaubt denn heute daran, dass die Krim etwa noch wieder zur Ukraine gehören wird oder auch der Osten der Ukraine? Da wird die Ukraine nicht die volle Souveränität drüber behalten. Alles schwierige, unangenehme Dinge, aber alles Dinge, die den Konflikt einfrieren können. Nicht lösen, aber einfrieren und dann vielleicht mit einer neuen Regierung in Russland nach Putin auch wieder anders laufen können. Darauf können wir zumindest hoffen.
So wie Sie skizzieren, so habe ich es jetzt verstanden, müsste die Ukraine im Prinzip aufgeben, richtig?
Das ist ein unangenehmes Wort und natürlich schwingt dabei sofort das Appeasement-Argument mit, dass man gewissermaßen feige ist und davonläuft und nicht für seine Werte und Interessen kämpfen will. Den Vorwurf kann man auch nicht ganz ausräumen, aber es scheint mir doch nach Abwägung der Dinge die bessere Variante zu sein, im Vergleich jedenfalls zu der Variante, dass man bis zum letzten Mann und zur letzten Frau kämpft und das Ergebnis dann am Ende das gleiche sein wird.
Sind Waffenlieferungen eine gute Idee oder nicht? Sehr kritisch sieht sie Johannes Fawig, der ist Professor für internationale Beziehungen an der Martin-Luther-Uni Halle-Wittenberg. Und wir haben zusammen gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne, auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Uiuiui. Das sind ordentlich orangene und rote Flecken auf der Karte. Besonders krass heute Karlsruhe, Köln, Freiburg, fast der ganze Westen. Und im Nordosten bei Rostock, da sieht's auch nicht so richtig gut aus. Ich rede natürlich nicht vom Wetter. Die Karte, die ich hier gerade geöffnet habe mit den orangenen und roten Punkten, die zeigt, wo es in Sachen Pollenflug heute in Deutschland besonders krass ist. Etwa jede siebte Person in Deutschland hat Heuschnupfen, schätzt das Robert-Koch-Institut, und es werden mehr. Wir wollen heute darauf gucken, wie es eigentlich mit dem Sport klappt. Also kann der helfen oder macht der vielleicht auch alles nur noch schlimmer? Ilka Knigge aus dem Nova-Team hat recherchiert dazu. Ilka, Sport ist ja an sich sehr gut für das Immunsystem, aber bei einer Allergie, da reagiert das Immunsystem ja über, also es reagiert zu stark. Ist Sport deshalb gut oder ist es eher schlecht bei einer Allergie?
Erstmal ist Sport gut, denn das Immunsystem, das wird ja trainiert. Wer regelmäßig Sport macht, der kann zum Beispiel mehr Sauerstoff aufnehmen und das Lungenvolumen wird verbessert. Dann könnte man natürlich auch denken, wenn man dann regelmäßig rausgeht und trainiert, dann nimmt man auch mehr Pollen auf. Mhm. Und das stimmt auch. Trotzdem empfiehlt Ingo Frohböse von der Sporthochschule in Köln Ausdauersport, um die Allergie besser in den Griff zu bekommen oder sogar, um gar nicht erst eine zu entwickeln.
Je besser und ausgestattet eben mein Immunsystem ist, umso sicherer kann ich sein, dass vielleicht überhaupt keine Allergie in meinem Leben auftritt. Die sportliche Aktivität hemmt sogar bestimmte entzündliche Reaktionen. Das bedeutet also, dass der Körper dann eben optimaler eben reagiert als ein untrainiertes Immunsystem, was gar nicht so richtig weiß, wie reagiere ich überhaupt auf diese Allergene.
Er sagt, 3 bis 4 Mal die Woche Ausdauersport, das ist gut.
Naja, aber es ist doch schon auch anstrengend. Also vor allem, wenn du dann draußen unterwegs bist, ne, und dann fängt eben schön die Nase an zu laufen und die Augen triefen und so weiter, beziehungsweise umgekehrt, die Augen laufen, da laufen die Tränen raus, die Nase trieft. Wie wird es denn nicht ganz so schlimm? Gibt es da einen Trick?
Ja, wenn es geht, natürlich drinnen trainieren, also Sporthalle, Schwimmhalle, Kletterhalle. Wer raus will, der kann dann die Pollenbelastung auf so einer Karte checken und weniger heftige Tage aussuchen. Morgens laufen macht auch Sinn, da fliegt weniger rum. Aber das kommt natürlich auch sehr darauf an, welche Allergie man hat. Also man kann da ein bisschen was austesten, zum Beispiel auch was den Ort angeht.
Ah, okay, ob man sich eher so im Wald oder im Park oder durch Felder bewegt oder so?
Ja, genau. Wer auf Gräser zum Beispiel reagiert, der hat im Wald, vielleicht auch gerade im Nadelwald, dann eventuell keine Probleme. Andere sollten vielleicht doch eher den Wald meiden, gerade wenn da Birken stehen. Ja, dann kann man vielleicht mal Sport nahe eines Gewässers testen. Es ist eben feucht da und das kann helfen. Und generell ist die Empfehlung, dass man sich draußen beim Sport, wenn die Pollen fliegen, nicht verausgabt, sondern eher so leichtes Joggen, leichtes Krafttraining.
Was ist denn mit Hilfsmitteln, also Allergietabletten, vielleicht auch eine Sportbrille oder sowas?
Allergietabletten und Sport, das geht prinzipiell, kann man vielleicht am besten nochmal mit Arzt oder Ärztin absprechen. Ingo Frohböse sagt, es hilft auch.
Wenn ich die Schleimhäute zum Beispiel einfette oder irgendwie schütze, sei es durch einen Mund-Nasen-Schutz, der beim Sport natürlich manchmal nicht ganz so optimal zu tragen ist, aber auch zum Beispiel die Augen zu schützen, das hilft total. Denn nichts stört ja mehr als letztendlich dann tränende Augen und eine laufende Nase.
Es gibt dafür so spezielle Sportbrillen, die an den Seiten gut abschließen, nicht so viele Pollen reinlassen. Augentropfen und Nasenspray, das kennen natürlich auch die meisten. Und auch super wichtig, der alte Trick, nach dem Sport dann die Sportklamotten direkt so im Eingangsbereich der Wohnung ausziehen, damit man nicht alles reinträgt. Und dann Haare und Körper abspülen. Dann kann man nämlich später auch schön sich von der Pollenbelastung mal erholen.
Ja, und es landet nicht alles im Kopfkissen oder im Sofa oder so, ne?
Oh ja.
Ja. Ilka, danke dir für die Infos. Also, wie funktioniert es mit Sport und Allergie? Überblick bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht habt ihr ja auch schon einen Brief bekommen, ne, von der Vermieterin, vom Vermieter, dass die Nebenkosten angehoben werden. Die Preise für Gas, Öl und Strom steigen. Auch an der Tankstelle gibt es höhere Spritpreise und im Supermarkt werden die Lebensmittel teurer. Alles Folgen vom russischen Angriff auf die Ukraine. Die Bundesregierung will gegensteuern und so hat das Kabinett heute für VerbraucherInnen Entlastungen beschlossen. Katrin Silker aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wer profitiert, wer kriegt was?
Erstmal ist vielleicht wichtig zu sagen, dass die Entlassungen nicht dauerhaft gelten, sondern für 3 Monate, jetzt im Sommer. Und da soll Mobilität billiger werden. Also jeder und jeder, der Bus und Bahn fahren will, kann das tun, dann demnächst für 9 € pro Monat ab Juni. Allerdings nur im Nahverkehr, dafür aber bundesweit. Also wenn du sehr viel Zeit einplanst, kannst du tatsächlich auch mit diesem 9 € Monatsticket von München in Bayern an die ostfriesische Küste fahren in Niedersachsen. Aber dafür musst du eben sehr viel Zeit einplanen wegen Regionalverkehr. Also ist das Ticket vielleicht für PendlerInnen mit kürzeren Strecken zur Arbeit ein bisschen interessanter.
Und was ist mit den AutofahrerInnen? Profitieren die auch?
Genau, die profitieren auch über Tankstellen. Da gelten nach dem heutigen Beschluss für 3 Monate geringere Energiesteuern auf Sprit. Zum Beispiel soll Diesel 14 Cent billiger werden pro Liter, Benzin 30 Cent pro Liter und das summiert sich dann ja auch schon. Und neben diesen Mobilitätszuschüssen sollen auch noch bestimmte Gruppen entlastet werden, weil die allgemeinen Lebenskosten ja auch steigen. Und die Gruppen sollen direkt Geld bekommen oder indirekt über Steuern zurück. Alle Angestellten oder Selbstständigen zum Beispiel sollen einmalig 300 € kriegen. Alle Leute, die Hartz IV empfangen, kriegen 200 €. Alle Familien kriegen einmalig 100 € pro Kind.
Das Kabinett hat das ja jetzt beschlossen, aber umgesetzt ist der Plan damit nicht. Was passiert denn jetzt als nächstes?
Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen und Bundestag, das wird wahrscheinlich nicht so das große Problem sein, weil die Parteien, die im Kabinett beteiligt sind, das Paket ja also heute beschlossen haben, die haben im Bundestag die Mehrheit. Aber zum Beispiel der Bundesrat will sich am 20. Mai voraussichtlich mit diesem 9 € Monatsticket befassen und im Bundesrat sitzen die LändervertreterInnen und die erwarten selbst, weniger einzunehmen durch dieses Ticket. Wenn die Ticketpreise gesenkt werden, haben die also weniger Einnahmen. Und deswegen wollen sie selbst erstmal mehr Geld vom Bund haben für mögliche Steuerausfälle und gestiegene Energiekosten. Und da könnte es also noch so ein bisschen Widerstand geben.
Gibt es noch mehr Kritik?
Ja, viel Kritik sogar. Zum einen die hohen Kosten. Das Entlastungspaket soll 30 Milliarden Euro kosten ungefähr. Dafür muss die Regierung neue Schulden aufnehmen. Es ist also wirklich teuer für SteuerzahlerInnen natürlich auch dann letztlich. Und zum anderen kritisiert die Union, also CDU, CSU als Oppositionsparteien, was das bei den Gruppen mit den Einmalzahlungen offenbar eine ganz vergessen wurde oder wenigstens nicht berücksichtigt, und zwar die der Rentnerinnen und Rentner. Und Sozialverbände und Gewerkschaften sagen, die RentnerInnen, die brauchen auch ungefähr 300 Euro wegen der gestiegenen Preise. Darüber hinaus gibt es auch Organisationen, die sagen, dieses 9-Euro-Ticket, das ist für 3 Monate viel zu wenig, das muss dauerhaft gelten und auch nicht nur für den Zeitraum der Sommerferien, da pendeln sowieso weniger Leute zur Arbeit. Wenn das länger dauern würde, dauerhaft, dann würden Leute auch endlich auf ihr Auto verzichten. Und wieder andere sagen, das Ticket sollte auch für alle öffentlichen Verkehrsmittel gelten, zum Beispiel auch für Fernzüge, für Flixbusse und Flixzüge. Und dann gibt es noch die Umweltgruppe WWF, die konkret den Tankrabatt nochmal kritisiert, denn der zementiere, so der WWF, fossile Energien, und ein Tempolimit von 130 auf 100 oder 110 würde unterm Strich eigentlich viel mehr bringen, also Sprit einsparen.
Katrin Silke aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit einem Überblick über das Entlastungspaket. Das hat heute das Bundeskabinett beschlossen. Zustimmen müssen noch Bundestag und Bundesrat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vampire, die Blut saugen, die kennen wir natürlich alle, ne? Können wir ein Häkchen dran machen. Vampire, die Strom saugen, die kennen wir eigentlich auch. Vampire Devices, so heißt es auf Englisch. Also man könnte auch Stromfresser sagen, ne? Mache ich jetzt einfach mal. Die BBC hat recherchiert, wie viel Geld eingespart werden könnte in Großbritannien, ja, wenn man das vermeiden würde. Und es sind dann immerhin 170 Euro pro Jahr pro Haushalt. Ja, kommt schon einiges zusammen. Dafür müssten die Stromfresser dann aber auch wirklich ausgeschaltet werden. Also nichts hier Standby-Modus oder so, das bringt überhaupt nichts. Wo die Vampire bei euch zu Hause sitzen und wie ihr ihnen die Zähne ziehen könnt, Nova-Reporter Stefan Beuting hat sich auf die Suche gemacht.
Bei Vampiren ist es ja eigentlich eine ganz klare Sache. Blasse Haut, spitze Zähne und dann meistens haben die noch so ein bisschen Blut aus dem Mundwinkel rauslaufen. Wenn ich mich aber auf die Suche mache nach Vampire Devices, also kleinen Geräten, die im Standby-Modus viel zu viel Strom verbrauchen im Haushalt, wenn ich mich auf die Suche nach denen mache, dann brauche ich Technik. Habe ich mir gerade gekauft, ein Elektromessgerät, und wir beide gehen jetzt auf die Jagd.
Ich bin im Wohnzimmer, ich habe die Steckdose gefunden.
So, und jetzt ist eigentlich der Trick, dass ich einfach das Gerät dazwischen schalte.
In Studien ist der Fernseher häufig einer der Hauptfaktoren. Gerade bei Smart-TVs, die sich mit dem WLAN automatisch verbinden. Unser TV ist nicht smart, dafür stehen in dem Schrank auch noch ein paar kleinere Kabelreceiver, ein HiFi-Verstärker, ein DVD-Player und eine Nintendo Switch in ihrer Ladestation. Alles Standby und in Vampirsumme furchteinflößend.
Aha, 53,13 Watt.
Watt, Kilowattstunde pro Jahr, Strompreis, noch weiß ich überhaupt nicht, was das alles für unser Bankkonto und das weltweite Klimakonto bedeutet. Daher Anruf bei Gerhild Löhr, Energieexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW.
Das Interessante ist, dass ja in den letzten Jahren der Stromverbrauch pro Haushalt nicht gesunken ist, obwohl ja unsere Geräte immer effizienter werden. Und tatsächlich bleibt es weiterhin das Problem des Standby-Verbrauchs.
AAA++ steht auf diesen ganzen Typenschildern. Aber die schiere Menge der kleinen, handwarmen Netzteile, die frisst das alles auf. Häufig ist es nur ein Watt hier, ein Watt da, aber das saugt. Und dann diese kleinen, zusammensummierten Wattverbräuche auf das Jahr gerechnet.
9 Kilowattstunden für ein Gerät. Ja, habe ich einen etwas größeren Haushalt, ich habe 10 Geräte, guckt sich mal um, was da so blinkt und etwas warm ist, dann reden wir von 90 Kilowattstunden. Ja, das sind aktuell über 30 Euro Stromkosten, die ich dafür hergebe, nur damit das Gerät sich da warm läuft.
Übertragen auf unsere Fernseher-Steckdosenleiste hieße das, wenn all die Geräte im Schrank durchlaufen, dann summiert sich das auf mehr als 450 Euro Stromkosten pro Jahr.
Also zum Glück haben wir das irgendwann mal erkannt und diesen kleinen Schalter eingebaut hier. Der sorgt nämlich jetzt dafür, dass der Verbrauch auf 0,0 sinkt.
Alles, was hier handwarm in der Wohnung rumheizt, verlängert den Weg zur Energiewende. Gerhild Löhr erzählt mir, dass all diese kleinen Standby-Verbräuche zusammen die Energie eines mittleren Braunkohlekraftwerks aufsaugen. 2014 hatte die EU daher die Standby-Werte gedeckelt auf maximal 1 Watt. Das gilt aber leider nicht für smarte Geräte, die dauerhaft funken.
Und deshalb nennt man das nicht Standby. Also mein Fernseher, der da an ist, aber über einen Router läuft, weil es ein Smart-TV ist, hat einen viel höheren Verbrauch. Da kann es sein, dass der Verbrauch des Fernsehers pro Stunde mehr als 8 Watt bedeutet.
Das erklärt, warum gerade die Geräte mit WLAN immer auf fühlbarer Betriebstemperatur sind. Stichwort Router.
Wir haben hier ausgerechnet, mein Router, der eben 10 Watt die Stunde braucht, das ganze Jahr über, weil ich ihn anlasse, führt schon mal zu Kosten von über 30 Euro, nur für ein Gerät. Jetzt mache ich meinen WLAN noch dazu an, ich brauche weitere 10 Watt, bin ich wieder bei über 30 Euro.
Als ich das bei uns nachmesse, gibt es eine positive Überraschung. Der Router begnügt sich mit 13,7 Watt. Was ich direkt danach mache, in den Router-Einstellungen dafür sorgen, dass in den Nachtstunden von 2 bis 7 Uhr das WLAN pausiert. Und vom nächsten Urlaub ziehe ich einfach den Stecker.
Wir stehen mitten in der Energiewende. Das heißt, wir wollen auf erneuerbare Energien umsteigen. Das können wir aber nicht, wenn wir nicht effizienter zu Hause sind, wenn wir nicht jeder Haushalt versucht, Strom einzusparen. Und das im Kleinen.
Und dazu gehört auch der Kühlschrank. 7 Grad reichen, sagt Löhr. Jedes Grad kühlen mehr heißt, der Energieverbrauch steigt um 6%. Mit dem Thermometer unserer Nachbarin messe ich bei uns 5 Grad. Also 12% Einsparpotenzial.
Und ich denke, das müssen wir uns immer wieder angucken. Jede Mini-Wattstunde, die ich zu Hause einspare, die auf 42 Millionen Haushalte hochzurechnen und auf ganz Europa hochzurechnen, da liegt ein großes Potenzial. Und insofern, Energiewende bedeutet auch, für jeden Einzelnen von uns Energie einzusparen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.